ARD.
MDR Thüringen. Die Kulturnacht.
Guten Abend, sagt Dagmar Weidbricht. Mittwoch, der 8. Mai 2024, war für Professor Jens-Christian Wagner und sein Team von der Gedenkstätte Buchenwald-Mittelbau-Dora ein besonderer Tag. Das Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus wurde in Weimar eröffnet. Ich bin mit ihm durchs Museum gegangen und habe vorher schon in Archiven und Bibliotheken gestöbert, um mehr über das Thema Zwangsarbeit in der NS-Zeit in Thüringen herauszubekommen. Doch dazu später mehr. Erst einmal Gratulation an Jens-Christian Wagner und sein Team.
Ich freue mich, dass nach einer langen und schwierigen Geburt dieses Museum tatsächlich nun das Licht der Welt erblickt. Wir haben seit 2007 daran gearbeitet. Das sind, das muss ich rechnen, 17 Jahre haben wir an diesem Museum gearbeitet. Und was lange währt, wird endlich gut.
Dabei ist es kein leichtes Thema. Thüringen hat 1939 etwa 1,6 Millionen Einwohner. Bis 1945 sind über 500.000 Zwangsarbeiter im Land eingesetzt. Rechnen wir die vielen jungen Männer, die Wehrdienst bzw. Kriegsdienst leisten müssen, raus, also die sind nicht im Land, nicht in Thüringen, ändert das die Quote noch einmal. Eingesetzt sind die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in der Rüstungsindustrie, im Handwerk, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft. Dabei haben wir es mit ganz unterschiedlichen Begrifflichkeiten zu tun. Wanderarbeiter, Zivilarbeiter, Ostarbeiter, Fremdarbeiter.
Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, die ganze Bandbreite der Zwangsarbeit zu erzählen, weil viele denken heutzutage, wenn man über NS-Zwangsarbeit redet, es seien damit KZ-Häftlinge gemeint. Ja, es sind auch KZ-Häftlinge gemeint, aber die Bandbreite ist sehr viel umfassender. Es geht um zivile Beschäftigte aus nahezu allen Ländern Europas, insbesondere aber aus Osteuropa. Es geht um Kriegsgefangene, es geht um Sinti und Roma, die Zwangsarbeit leisten mussten. Es geht um Jüdinnen und Juden, die Zwangsarbeit leisten mussten. Und es geht um Gestapo-Häftlinge, die Zwangsarbeit leisten mussten. Also eine ganz große Bandbreite mit je nach Kategorie der Zwangsarbeiter sehr unterschiedlichen Aufenthalts- und Arbeitsbedingungen. Und auch der Vernichtungsdruck auf diese Menschen war sehr unterschiedlich, je nachdem, welcher Kategorie von Zwangsarbeiterin oder Zwangsarbeit jemand angehörte. Wenn jemand ein jüdischer Zwangsarbeiter war, dann war die Arbeit gewissermaßen Mittel zum Zweck, diese Menschen zu töten. Ein französischer Zwangsarbeiter sollte nicht sterben, er sollte arbeiten.
Dabei sind die Arbeitsämter erst einmal darum bemüht, auch Deutsche, die bisher nicht berufstätig waren, in den Arbeitsmarkt zu bringen, sagt Archivar und Historiker Dr. Frank Boblenz. Er forscht unter anderem zur Lokalgeschichte in Sömmerda.
In erster Linie hat man natürlich erstmal versucht, die deutschen Arbeitskräfte zu mobilisieren. Das geht bis zum Kriegsende übrigens so, indem entsprechende Notverordnungen gemacht worden sind, wo man gesehen hat, wo kann man Arbeitskräftepotenzial aus anderen Bereichen für die Rüstung freisetzen, sei es aus der Verwaltung, sei es aus anderen Bereichen, um eben diese Ausfälle zu kompensieren. Aber das war natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und mit Beginn des Krieges hat man also kontinuierlich versucht, einmal Kriegsgefangene in der ersten Phase mit reinzuholen. Also zu denken sind dort vor allen Dingen an die polnischen Zwangsarbeiter, die aber im Sommer da nicht so die Rolle gespielt haben, was die Betriebe zumindest mit betrifft. Und die nächste Zäsur ist dann also der Krieg mit den Alliierten, Frankreich, Großbritannien, wo also französische und britische Kriegsgefangene nach Sömmerda gekommen sind zum Arbeitseinsatz. Nächste Zäsur ist dann 1941 mit dem Überfall auf die Sowjetunion, wo ein ganz anderes Potenzial dann requiriert werden konnte, sodass wir dann auch eine riesige Anzahl von Arbeitskräften, insbesondere aus der Sowjetunion, mit in Sömmerda haben. Parallel zu diesen hat man natürlich auch in den westlichen Ländern, Frankreich habe ich ja schon angesprochen, was ja dann deutsch besetzt gewesen ist, versucht Arbeitskräfte auf freiwilliger Basis, muss man ein bisschen in Anführungsstrichen, für einen Teil natürlich auch mit Sachen zu requirieren, um über diese Schiene an den unterschiedlichsten Stellen eben dieses Arbeitskräftepotenzial zumindest auf einem gewissen Niveau zu halten.
Zuerst also Freiwilligkeit. Das gilt für Westeuropa, Polen und auch für die besetzte Ukraine und Weißrussland. Wie aus diesem Aushang zu erfahren ist.
13. Januar 1942, Aushang der deutschen Wehrmacht. Ukrainische Männer und Frauen, die bolschewistischen Kommissare haben eure Fabriken und Arbeitsstätten zerstört und euch dadurch um Lohn und Brot gebracht. Das Deutsche Reich will euch Gelegenheit geben zu nutzbringender und lohnender Arbeit. Am 28. Januar 1942 fährt der erste Transportzug nach Deutschland. Während des Transports erhaltet ihr gute Verpflegung, außerdem in Kiew, Stolbunow und Przemyśl warmes Essen. Ihr werdet gut verpflegt und findet gute Unterkünfte. Auch die Entlohnung wird gut sein. Ihr werdet nach Tarif und Leistung bezahlt. Für eure Familien wird gesorgt, solange ihr in Deutschland seid. Arbeiterinnen und Arbeiter aller Berufe, vorwiegend Metallarbeiter, die im Alter von 17 bis 50 Jahren sind und freiwillig nach Deutschland wollen, melden sich bei dem Arbeitsamt Kiew täglich von 8 bis 18 Uhr. Es wird erwartet, dass Ukrainer sich umgehend für die Arbeitsaufnahme in Deutschland melden. Generalkommissar Quitztau, SA-Brigadeführer.
Das klingt ja erst einmal ganz gut, die Realität ist jedoch eine andere. Ostarbeiter bekommen faktisch kein Geld in die Hand. Das, was sie verdienen, wird ihnen gleich für Unterkunft und Verpflegung verrechnet. Das System der Freiwilligkeit hat sich bald erschöpft. Und so stellt der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz Fritz Sauckel in einer Rede im Sommer 1944 fest:
Von den 5 Millionen ausländischer Arbeiter, die nach Deutschland gekommen sind, sind keine 200.000 freiwillig gekommen.
Freiwillig oder auf dem Rückweg vom Gottesdienst oder einer Hochzeit einfach so weggefangen. Die Situation in Deutschland ist für die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter sehr unterschiedlich. Die Hierarchien in diesem Gebilde zeigt Jens-Christian Wagner auf.
Ja, tatsächlich gab es so etwas. Nicht-jüdische zivile Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus Westeuropa zum Beispiel. Sie bekamen Lohn und es gab anfangs sogar Urlaub oder zumindest wurden sie mit der Versprechung auf Urlaub nach Deutschland gelockt. Tatsächlich war der Nationalsozialismus ja eine durch und durch rassistisch formierte Ideologie und eine rassistisch formierte Gesellschaft, an deren Spitze Deutsche standen, die zur deutschen Mehrheitsbevölkerung gehörten, also nicht jüdische Deutsche. Und darunter standen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus den westeuropäischen Ländern, darunter Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus südeuropäischen Ländern und am Ende der Hierarchie kamen sowjetische und polnische Zwangsarbeiterinnen und ganz, ganz am Ende Sinti und Roma sowie jüdische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Und je nachdem, welcher Kategorie jemand angehörte, waren die Lebensbedingungen extrem unterschiedlich.
Ein solches Bild zeichnet sich auch in den 30er Jahren in Sömmerda ab. Frank Boblenz.
Also es ist eine sehr ambivalente Stadt, wenn man das Gepräge mal mitzieht. Ursprünglich eine Ackerbürgerstadt, die ist also auch zu der Zeit noch gewesen ist. Und dann auf der anderen Seite große Industriebetriebe mit der Rheinmetall, mit Seikato, mit zigtausenden Beschäftigten, die also auch aus dem ganzen Umland nach Sömmerda gekommen sind, weil die Stadt selber dieses Arbeitskräftepotenzial gar nicht geboten hätte.
Exemplarisch für den Einsatz der Zwangsarbeiter in Sömmerda steht die Rheinmetall Borsig AG. Dort werden Zünder, Patronen, Geschosshülsen, Zündschrauben, Maschinengewehre, Flakvisiere, Kardanwellen und Installationsmaterial für die Ausrüstung von Flugzeugen hergestellt. Der Leiter des Technischen Museums Sömmerda, Dr. Hans-Dieter Dörfler, hat sich mit den Beschäftigtenzahlen intensiver befasst.
Wir haben 1930 in der Weltwirtschaftskrise einen Tiefpunkt der Beschäftigtenzahlen mit 1708 Beschäftigten. Bis 1935 wuchs die Zahl der Beschäftigten auf 8.955 an. 1938 haben wir bereits 12.822 Beschäftigte, 1940 15.434 Beschäftigte. Die Stadt, die damals mit ihren gerade mal 12.370 Einwohnern nicht in der Lage war, eine entsprechende Anzahl von Arbeitskräften bereitzustellen, wurde zu einer Einpendlerstadt. 1938 beispielsweise haben wir allein 6.000 Einpendler pro Tag mit der Bahn. Von Norden, von Süden, von Osten, von Westen, da sich in Sömmerda die zwei Eisenbahnlinien kreuzen. 1943 ist die Zahl auf 17.914 Beschäftigten allein bei Rheinmetall angestiegen. Aus 139 Ortschaften kamen Menschen mit dem Zug, dem Fahrrad, dem Omnibus, dem Motorrad in die Stadt zum Arbeiten.
Das Jahr 1938 ist der Kipppunkt. Von der Arbeitslosenverwaltung mit Arbeitsmangel hin zur Beschäftigungsverwaltung mit Arbeitskräftemangel. Diese Differenz sollen nun die Zwangsarbeiter ausgleichen. Sie sind in Sömmerda an ganz unterschiedlichen Orten untergebracht. Frank Boblenz.
Also in der Frühphase hat man Gemeinschaftsunterkünfte mit hergerichtet, Gemeinschaftslager. Für die Kriegsgefangenen hat es spezielle Lager mitgegeben, die also auch einen entsprechenden Status unterlegen haben, also mit Stacheldraht drumherum. Das waren halt Kriegsgefangene, also das muss man so hart sagen, auch wenn es dort Abstufungen gegeben hat. Und mit dem massenhaften Anstieg für die Stadt sah man sich natürlich in der Notlage, wie kann ich diese anderen Zwangsarbeiter, die nach Sömmerda kommen, unterbringen. Eine Schiene waren Privatquartiere, die man gemacht oder die man genommen hat. Das geht auch in den Bereich über 100, wo es zum Teil mehrere Personen in einem Haushalt gegeben hat als Zwangsarbeiter. Man hat die Gaststätten zum Teil requiriert als Unterkünfte, zum Teil auch im Umland. Wir haben also in Weißensee im benachbarten Ort den Salon. Wir haben in Leubingen, wir haben in wenigen Sommern, wir haben in Vogelsberg und in Rastenberg alles Gaststätten requiriert, die als Unterkunftsorte für Zwangsarbeiter mit gedient haben. Und wir haben dann natürlich ab den 1941, 42 Jahren den Aufbau eines riesigen Lagerkomplexes, der alleine über 3000 Menschen gefasst hat, wobei man das etwas differenziert auch mit sagen muss. Das Ganze befindet sich auf einem für damalige Verhältnisse Neubaugebiet, kleinstädtische Siedlungen, wo man auch die noch nicht fertiggestellten Wohnhäuser mit in einbezogen hat für die Unterbringung der Zwangsarbeiter.
Und nicht alle arbeiten in den großen Rüstungsschmieden.
Man kann im Prinzip davon ausgehen, dass fast jeder Gewerbetreibende seinen, wieder in Anführungsstrichen, Zwangsarbeiter mitgehabt hat oder mindestens einen. Also man kann das genauso gut nachweisen für die Schuhmacher, die Zwangsarbeiter beschäftigt haben. Das setzt sich fort über die Reichsbahn, das setzt sich fort über das Krankenhaus auch mit, wo es Zwangsarbeiter gegeben hat. Also da merkt man schon, das gesamte Spektrum ist im Prinzip abgedeckt, wo Zwangsarbeiter eingesetzt werden können.
Ein großer Einsatzbereich war die Landwirtschaft. Dort hatte sich schon in den 30er Jahren eine Landflucht bemerkbar gemacht. Junge, kräftige Männer zieht es zu besser bezahlten Jobs in die Fabriken. Dann kommen die Einberufungen zum Wehrdienst, der auch viele junge Bauern Folge leisten müssen.
Also das war das, was ich vorhin gemeint habe mit fast jeder Gewerbetreibende. Und wenn ich eine bäuerliche Wirtschaft habe, bin ich letztendlich agrarischer Gewerbetreibender. Und da hat man natürlich versucht, auch über diese Schiene den Ausfall von anderen Arbeitskräften, die sicherlich in den landwirtschaftlichen Betrieben dann in der einen oder anderen Dimension gegeben hat, mit zu kompensieren. Und das ist dann erfolgt über entsprechende Zwangsarbeiter. Das fängt früh an mit den polnischen Arbeitskräften, die also dann meistens in der Landwirtschaft mit eingesetzt worden sind. Bei den Kriegsgefangenen auch zum Teil, weil je nach Status dieser Kriegsgefangenen dann ja auch immer eine Zuordnung war. Was durften die überhaupt als Kriegsgefangene machen? Und dafür waren sie natürlich zum Teil prädestiniert, in der Landwirtschaft oder in Baumaßnahmen mitzuarbeiten.
Das führt dazu, dass es Höfe gibt, auf denen die Zwangsarbeiter quasi als Betriebsführer arbeiten. In Kleinmölsen existiert ein Gut von 38 Hektar, das von zwei Polen, einem 15-jährigen Mädchen und ihrem Bruder bewirtschaftet wird. In Schloss Fippach sind es gleich drei Höfe, auf denen die Bäuerin nur mit Zwangsarbeitern den Laden am Laufen hält. Die Arbeit in der Landwirtschaft wird durch die Jahreszeiten diktiert. Von der Aussaat bis zur Ernte, die tägliche Versorgung der Tiere. Die Lebensbedingungen sind für die Zwangsarbeiter auf den kleinen Höfen relativ gut. Auf den großen Gütern gibt es Massenunterkünfte und auch der Druck auf den Einzelnen ist größer. In den Dörfern waren es die Ortsbauernführer, die darauf achten, dass die Verhaltensregeln eingehalten werden. Die Bandbreite ist hier sehr groß, von einer ordentlichen Unterkunft, vom gemeinsamen Essen bis hin zur Schikane und Prügel. So hält sich bis heute die Geschichte vom guten Bauern. Die Zwangsarbeiter aus dem Osten haben es in den Thüringer Dörfern tatsächlich oft besser als zu Hause, wo es wie zum Beispiel in der Ukraine gerade eine überstandene Hungersnot gibt und natürlich auch den Krieg. Das hat, so sehen es die Experten, zu dieser überlagerten Erinnerung geführt. Jetzt ein Blick in die Forstwirtschaft. Hier gibt es auch einen großen Bedarf an ausländischen Arbeitern. Es geht aber um kräftezehrende Handarbeit, Axt, Säge, Spalthammer. Kaum Technik, vielleicht noch Rückepferde, die das geschlagene Holz aus dem Wald ziehen. Im Forstamt Ettersburg gibt es ein sogenanntes Ostarbeiterlager, in dem Frauen aus Polen im Alter von 17 bis 62 Jahren arbeiten. Wie schwer sie schuften müssen, zeigt die beantragte Schwerarbeiterzulage bei den Verpflegungsportionen. In der Begründung heißt es in den Akten, schwerste Arbeiten im Forst bei Hardesleben seien zu verrichten. Beklagt wird durch die Forstverwaltung auch die ungenügende Bekleidung der Frauen. Insbesondere das Schuhwerk ist für die Schwerstarbeit ungeeignet. Der Weimarer Schuster Erich Steinhaus liefert dann auch 15 Paar Holzgaloschen im Wert von 59 Reichsmark an das Lager. Wer meint, dort sind nur Frauen, der irrt sich.
Waldarbeiterin Sophia Fischer, geboren am 5.5.1925 im Generalgouvernement, hat am 8.6.1944 mit ihrem am 29.5.1944 geborenen Kind die Ostarbeiterbaracke bezogen. Bitte um Lebensmittelmarken. Geburtsurkunde Tschernjewa Nadezhda, 30.01.1944 im Ostarbeiterlager geboren. Sterbeurkunde für Nadezhda, 23.09.1944, Todesursache Lungenentzündung. Lieferschein für einen Kindersarg.
Eine Liste vermerkt die 1942 bis 1944 geborenen Kinder und ältere Kinder ab dem Jahrgang 1938, die dort leben. Kein Einzelfall, weiß Jens Christian Wagner.
Bis Ende 1943 wurden schwangere Polinnen und Frauen aus der Sowjetunion noch in die Heimat zurückgeschickt, weil die Arbeitsbehörden davon ausgingen, richtigerweise, dass schwangere Frauen nicht mehr arbeitsfähig sind. Mit zunehmendem Arbeitskräftemangel gab es dann Ende 1943 einen Wandel. Nun wurde den Frauen verboten, in die Heimat zurückzukehren. Viele wurden zur Abtreibung gezwungen, wenn sie schwanger wurden. Und wenn es dann doch zu Geburten kam, dann wurden den Frauen die Kinder abgenommen. Sie wurden in sogenannte Ausländer-Kinder-Säuglingsheime gebracht, wo man sie im Grunde systematisch verhungern ließ. Sie starben dort an systematischer Vernachlässigung. Es sind zwischen 1943 und 1945 zwischen 50.000 und 100.000 osteuropäische Neugeborene im Deutschen Reich elendig zugrunde gegangen. Und wenn man heute auf Friedhöfen über Land fährt und sich in kleineren Gemeinden in den Ecken der Friedhöfe umsieht, dann wird man dort überall die Gräber der ausländischen Neugeborenen finden.
Frank Boblenz forscht nach den Kindern der Zwangsarbeiterinnen in Sömmerda.
Also die Requirierung vor allen Dingen aus dem osteuropäischen Bereich ist ja so erfolgt, dass man also nicht nur Einzelpersonen nach Deutschland gebracht hat, sondern manchmal ganze Familienverbände. Und das geht eben mit den Kleinkindern los. Ja, so dass es also nicht nur Vater und Mutter war, sondern eben auch zwei, drei Kinder. Die Fälle sind also auch nachweisbar. Oder dass eben Frauen im schwangeren Zustand nach Deutschland gekommen sind und dann in Deutschland entbunden haben, so dass wir also dadurch auch in erheblicher Anzahl, ich habe das versucht mal so weit wie das geht nachzurechnen, also für Sommer, da kann man ungefähr 200 sowjetische Kinder nachweisen, von denen 50 gestorben sind.
In ganz Thüringen werden Kinder von Zwangsarbeiterinnen zielgerichtet vernachlässigt und dem Tod preisgegeben. Und das an Orten, an denen die deutschen Mütter den Stammhalter oder das Töchterchen in den Arm gelegt bekommen. Jens Christian Wagner.
Es gab rund um Nordhausen etliche solcher Säuglingsheime. Es gab zum Beispiel aber auch in vielen Krankenhäusern eigene Abteilungen. Häufig hat man auch eine Baracke irgendwo auf das Grundstück des Krankenhauses gesetzt. Und das waren dann diese Säuglingsheime für ausländische Neugeborene. Und hier in Weimar zum Beispiel hat es eine solche Abteilung im städtischen Krankenhaus gegeben. Das ist das Gebäude, in dem jetzt die Polizei hier in Weimar untergebracht ist. Und dort sind Dutzende osteuropäische Neugeborene zu Tode gekommen.
Dieses Kapitel der Zwangsarbeit ist noch nicht gründlich genug erforscht. Das betreffe auch das Thema Missbrauch von Zwangsarbeiterinnen, sagt Wagner. Ein Eintrag über die Geburt von Stanislava Zwitalska am 18. August 1944 an der Uniklinik in Jena lässt Spekulationen zu. Denn die Mutter, Genoveva Zwitalska, ist bei einem Bauern in Nora bei Weimar tätig, ehe sie unmittelbar nach der Geburt mit dem Baby ins Ostarbeiterlager Ettersburg verlegt wird. Was ist dieser jungen Frau passiert? Die Propaganda der Nazis wird nicht müde, vor Kontakten zu Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern zu warnen. Jeglicher näherer Kontakt ist zu vermeiden. Doch wie kann das an einem Arbeitsplatz gelingen? Für die Beschäftigten des Büromaschinenwerks Erfurt gibt es in der Betriebszeitung eine genaue Anleitung, wie mit den Zwangsarbeitern umzugehen sei.
Das bedeutet, dass man sich den ausländischen Arbeitskräften gegenüber zwar reserviert, aber dennoch verständnisvoll verhalten soll. Durch geduldig wiederholte Anweisungen, praktisches Vormachen und Hinweise auf Fehlgriffe kann die ausländische Arbeitskraft zu unserem Nutzen zu größerer Leistung gebracht werden und damit zu aller Vorteil den Krieg verkürzen helfen.
Ausbeutung ja, Kontakte nein. Die Parole lautet: Halte das Blut rein.
Aus der Perspektive der Nationalsozialisten stellten diese Leute eine doppelte Gefahr für die deutsche Mehrheitsgesellschaft dar. Zum einen, weil man ihnen unterstellte, gefährliche Bolschewisten zu sein. Also das waren sicherheitspolizeiliche Erwägungen. Und zum anderen, weil die Nazis ja die Idee der ethnisch homogenen, der reinen deutschen Blutsgemeinschaft in Anführungsstrichen propagierten. Und gerade die Anwesenheit slawischer Untermenschen, wie die Nazis das tituliert haben, bedeutete die Gefahr der Blutsvermischung, immer Nazi-Terminologie. Und deswegen war eine der größten Besorgnisse der NS-Sicherheitsbehörden, war es, dass es zu sexuellen Kontakten zwischen deutschen Frauen und slawischen Männern kam. Und solche Vergehen, GV-Verbrechen, Geschlechtsverkehr-Verbrechen genannt, wurden radikal geahndet, nämlich indem die ausländischen Männer am Tatort, das heißt an dem Ort, an dem sie angeblich intime Kontakte zu deutschen Frauen hatten, öffentlich erhängt wurden. Und die deutschen Frauen wurden auf Marktplätzen an den Pranger gestellt, im wahrsten Sinne des Wortes, indem man ihnen Schilder entwürdigender Art um den Hals hing, in dem ihnen die Haare geschoren wurde. Und die deutsche Mehrheitsbevölkerung kam dazu und betrachtete belustigt dieses Schauspiel.
Solche Fälle sind aus ganz Thüringen überliefert. So wird die Witwe Elfriede Ottilie Gertrud Weise zu 4 Jahren Zuchthaus verurteilt, weil sie eine Liebesbeziehung zu dem französischen Kriegsgefangenen Charles Chopin unterhalten hatte. Im Prozess sagen Nachbarn aus. Minutiös wird aufgeführt, wie oft sich die beiden getroffen und wie oft sie miteinander verkehrt hatten. Elfriede Weise wird erst nach Kriegsende aus dem Zuchthaus entlassen. Ihre 2 Kinder sind so lange bei der Großmutter. Das Schicksal der KZ-Häftlinge, die Zwangsarbeit leisten müssen, ist besonders hart. Orte wie Auschwitz-Monowitz, Bürgermoor oder in Thüringen-Mittelbau-Dora stehen für die Vernichtung durch Arbeit. Der Verantwortliche für Zwangsarbeit im Dritten Reich, Fritz Saukel, sagt beim Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg aus:
Ich habe den Ausdruck Vernichtung durch Arbeit hier im Gerichtssaal zum ersten Mal vernommen. Ein solcher Standpunkt musste ja vollkommen meinen Interessen widersprechen, die ich wahrzunehmen hatte in meinem Amt.
Eine Aussage, die auch heute noch sprachlos macht. Für mehr als 3000 ungarische Jüdinnen wird die Vernichtung durch Arbeit im Sommer 1944 in Sömmerda Realität. Sie kommen in ein eilends eingerichtetes Außenlager des KZ Buchenwald. Hans-Dieter Dörfler.
Es ist deswegen entstanden, da die Rheinmetall AG sich an die SS gewandt hat mit der Bitte um Zuweisung von Arbeitskräften aus dem Bereich der Konzentrationslager. Diesem Antrag wurde ein Teil des Ostarbeiterlagers hier in Sömmerda abgetrennt und als Frauenaußenlager aufgebaut. Das heißt, mit Stacheldraht, mit Wachtürmen, mit einer eigenen SS-Wachmannschaft, die zum Teil aus Gelsenkirchen mit den ungarischen Jüdinnen mitkam, zum Teil hier aus der Bevölkerung und aus den Beschäftigten der Rheinmetall AG rekrutiert wurde. Ab spätestens 19. September 1944 existiert hier in Sömmerda ein Frauenaußenlager mit dem einzigen Zweck, Arbeitskräfte für die Rheinmetall AG bereitzustellen.
Wie schwer auch Frauen arbeiten müssen, berichtete mir Anfang der 2000er Jahre Irina Tschwiel. Sie wird im September 1944 in Warschau verhaftet und kommt über Auschwitz und Ravensbrück nach Meuselwitz in ein Außenlager von Buchenwald. Dort hat die HASAG eine Munitionsfabrik.
Tak, w fabryce 12 godzin tydzień czasu żeśmy pracowali na dzień, a tydzień czasu na noc po 12 godzin.
Ich habe in Meuselwitz in diesen Außenlager arbeiten müssen. Es sah so aus, dass wir eine Woche lang 12 Stunden pro Tag arbeiten mussten, im Wechsel zu einer Woche nachts, auch wieder 12 Stunden. Meine Aufgabe war, in einer Maschine zu stehen, wo Gewehrkugeln hergestellt worden sind. Aus der Maschine fielen diese Kugeln in eine 50 Kilo schwere Kiste und meine Aufgabe war, diese Kisten zur Seite zu stellen, aus der Maschine zur Seite.
Irina Zwiel hat überlebt und berichtet über ihre Erlebnisse. Solche Zeitzeugen gibt es kaum noch. Für Historiker ist es nicht immer einfach, Biografien zu rekonstruieren. Frank Boblenz ist das für Sömmerda in einigen Fällen gelungen.
Es gibt Personen aus Sömmerda, französische Kriegsgefangene. Dort kann ich die Biografien halbwegs nachvollziehen, anhand von Dokumenten, die inzwischen nachweisbar sind. Fotomaterial, sodass man das Ganze auch ein bisschen visualisieren kann. Den Fall, den ich jetzt gemeint habe, betrifft auch den Stalag-Bereich für Thüringen. Dort gibt es Nachlass von einem französischen Kriegsgefangenen, den ich bekommen habe. Und da sind 150 Briefe mit drin, mit den Familienangehörigen. Da sind Briefe mit dabei, die aus der Zeit davor mit sind, sodass man dann schon ganz gut abbilden kann, was ist diesen Personen passiert. Man muss aber vorsichtig sein bei solchen Dokumenten. Also als Gesamtbiografie ist es eine wichtige Quelle. Diese Sachen sind geschönt. Also sowohl die Bilder, dort gibt es ganz, ganz klare Auflagen, sind ja auch Bilder in der Ausstellung im Museum mitzusehen, wo das auch deutlich wird, dass also sowohl die Angehörigen den Eindruck kriegen, es ist alles in Ordnung, wie eben auch die Gefangenen. Also da gab es ein Arrangement, wenn also diese Personen fotografiert wurden und wir nicht heimliche Aufnahmen mit haben. Und da greift schon wieder das Nächste. Ich kenne einen Fall zumindest. Dort ist einer bestraft worden, weil er also private Fotos gemacht hat und hat mit dem Feind fraternisiert. Also da merkt man schon wieder die Ambivalenz. Das musste also ein regulärer Fotograf sein und der musste das so stellen, dass erstmal die Örtlichkeiten nicht erkannt werden und andererseits aber auch eben in Zustand hergestellt und sagen, okay, es ist alles in Ordnung, heile Welt in Anführungsstrichen. Und dasselbe widerspiegelt sich natürlich dann auch in den Briefwechseln, aber wenn man zwischen den Zeilen lesen kann, bekommt man natürlich doch bestimmte Dinge mit oder wenn man Fotomaterial hat über gestorbene Kriegsgefangene, was auch fotodokumentarisch abgebildet worden ist, dann kann man auch hier doch schon wieder Dinge mit rein interpretieren.
Eine Anfrage an das Stadtarchiv Sömmerda führt dazu, den Lebensweg des Italieners Antonio Borsi nachvollziehbar zu machen. Hans-Dieter Dörfler recherchiert, dass der knapp 20-Jährige am 23. Oktober 1944 nach Sömmerda kommt. Erst im hohen Alter berichtet Borsi seiner Tochter über die Lebensumstände in Sömmerda. Die fragt dann im Archiv nach. Borsi berichtet von Mitgefangenen, die ihn als Faschisten drangsalieren. Für die Deutschen ist er ein Verräter. Ein halbes Jahr muss er schuften. Die Gewinne der großen und kleinen Unternehmen, die sie durch Zwangsarbeit erwirtschaften, sind immens. Die Staatskasse klingelt kräftig. Jens-Christian Wagner.
Tatsächlich wurden zivile ZwangsarbeiterInnen, insbesondere wenn sie aus Westeuropa kamen, entlohnt. Formal hat es auch Lohn für osteuropäische zivile Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gegeben. Bei Kriegsgefangenen war das nicht so, bei KZ-Häftlingen und jüdischen Zwangsarbeiterinnen auch nicht. Aber wie gesagt, bei zivilen Zwangsarbeitern, die bekamen formal Lohn. De facto aber wurde dieser Lohn, der natürlich auch niedriger war als bei freien deutschen Arbeitskräften, auf Sperrkonten überwiesen und nicht ausgezahlt. Abgesehen davon wurde vorab sowieso schon vom Lohn das Geld für die Unterbringung in Barackenlagern und für Verpflegung abgezogen. Also de facto blieb am Ende so gut wie nichts übrig und die meisten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter haben nicht einen Pfennig ausgezahlt bekommen. Formal aber gab es eben diese Entlohnung, wie sogar auch die Arbeitgeber für ihre Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, wenn es Zivilisten waren, Krankenversicherungsbeiträge an die AOK entrichtet haben. Dieses Geld ist aber nie an die ehemaligen Zwangsarbeiter ausgezahlt worden. Das heißt, das Geld ist in Deutschland geblieben.
Den genauen Umfang der Gewinne zu beziffern ist schwierig.
Das Geld floss in die Arbeitsverwaltung. Das heißt, das wurde letzten Endes vom Staat eingenommen. Bei KZ-Häftlingen ist das ähnlich. KZ-Häftlinge wurden von der SS, die eine staatliche Organisation war, an Rüstungsunternehmen für eine pauschale Tagesgebühr von 4 Reichsmark bis 6 Reichsmark für Hilfs- und Facharbeiter verliehen. Dieses Geld musste von den Rüstungsunternehmen an die SS gezahlt werden und die SS überwies das auf diese Weise eingenommene Geld monatlich an die Reichsbank. Das waren nach heutiger Währung waren das zig Milliarden, wenn nicht hunderte von Milliarden von Euro, die im Grunde Deutschland an der Zwangsarbeit verdient hat.
Zwangsarbeit ist also ein zentraler Wirtschaftsfaktor. Im Fall von Sömmerda ist das Verhältnis von Deutschen zu Zwangsarbeitern 2:1. Tausendfache Ausbeutung findet quasi vor der Haustür statt. Jens Christian Wagner findet deutliche Worte.
Tatsächlich war die Zwangsarbeit ein öffentliches Verbrechen. Und es gibt kein Verbrechen aus der Zeit des Nationalsozialismus, das unter Mitwisserschaft und Mittäterschaft derart vieler Menschen stattgefunden hat, wie das der Zwangsarbeit. Millionen von Deutschen waren direkt involviert in dieses Verbrechen. Als Nutznießer, aber auch als Täterinnen und Täter. Und genau das ist der Grund, weshalb sich die deutsche Gesellschaft genau mit diesem Verbrechen in der Aufarbeitung derart schwer getan hat, und zwar in Ost und in West.
Wer hat sich schuldig gemacht? Wer hat weggesehen? Wer hat es einfach stillschweigend akzeptiert, dass Frauen, Männer und Kinder aus ganz Europa hier schuften müssen? Frank Boblenz zur Sicht auf die Täter.
Die Täterfrage ist weitestgehend verdrängt worden. Muss man so sagen, wenn man sich mal die spärliche Literatursituation für den Ort mit anschaut, ist das eine Sache, die ist nie, ja, wie soll man sagen, unerwähnt gewesen. Ja, wir haben so und so viele tausend Zwangsarbeiter gehabt, aber eben auch da die Frage, wo sind die gewesen? Wer ist dort involviert? Wer hat sich um die Zwangsarbeiter gekümmert? Wenn ich also über 6000 Zwangsarbeiter in einer Stadt mit habe, dann wird auch ein bürokratisches System in Bewegung gesetzt. Das heißt, es muss sich auch jemand um diese Zwangsarbeiter mit kümmern, in unterschiedlicher Art und Weise, von zivilen Sachen bis hin eben auch zur Aufsicht dieser Zwangsarbeiter, um dort restriktiv gegen diese vorzugehen, wenn die nicht entsprechend sich verhalten haben, wie die Deutschen das von ihnen erwartet haben.
Als die Rheinmetall in Sömmerda 1944 KZ-Häftlinge anfordert, um die Produktion aufrechterhalten zu können, müssen schnell die Voraussetzungen für die Unterbringung erfüllt werden.
Also da hat man zielgerichtet eine Rundfrage im Werk gestartet und gefragt, wer ist bereit, als Aufseherin zu arbeiten. Und dort hat sich also doch ein relativ großer Stamm an jungen Frauen, Durchschnittsalter ist etwas über 24 Jahre, gemeldet, die dann zur Ausbildung nach Ravensbrück gekommen sind, also kurze Ausbildung, und dann als Aufseherin in Sommer damit eingesetzt wurden. Das ist also ein Verhältnis, was wir in anderen Lagern, wo es ähnliche Konstellationen mit Fabriken gegeben hat, genauso mitfinden.
Die Stadt Sömmerda will nun das Kapitel Zwangsarbeit im Nationalsozialismus gründlich aufarbeiten. Dr. Hans-Dieter Dörfler gehört zu den Initiatoren.
Die Stadt Sömmerda beabsichtigt, ein Netz der Gedenkorte im Stadtraum zu errichten und so den Bürgerinnen und Bürgern und vor allem den Schülerinnen und Schülern deutlich zu machen, dass der nationalsozialistische Terror allgegenwärtig war. Dass also, wenn die Schülerinnen und Schüler etwa heute aus der Haustür treten, dass ihnen bewusst wird, vor ihrer heutigen Haustür, in ihrer jetzigen Lebenswelt, war der Terror der Nationalsozialisten bis 1945 allgegenwärtig. Sieht man das auf einer Karte, gibt es im Prinzip ein Netz über der Stadt. Der Stadtrat Sömmerda hat im September 2022 beschlossen, ein Gedenkkonzept zu entwickeln und damit Stadtarchiv und Historisch-Technisches Museum beauftragt. Dieses Gedenkkonzept zieht 4 Gedenk- und Erinnerungsorte vor. Der Gedenk- und Bildungsort Tor 8 auf dem Gelände des ehemaligen Werks Sömmerda der Rheinmetall AG. Dort soll ein Ort der Namen entstehen, an dem an alle Insassinnen des Frauenaußenlagers des KZ Buchenwald hier in Sömmerda namentlich erinnert wird. Zugleich soll über eine Informationsplattform eine Möglichkeit gegeben werden, sich Hintergrundinformationen zum Thema Zwangsarbeit und KZ-Außenlager anzueignen. Weitere Teile ist das sowjetische Ehrenmal auf dem städtischen Friedhof, wo vor allem das Thema Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, Schwerpunkt Zivilarbeiterinnen, Ostarbeiterinnen behandelt werden sollen. Dritter Teil des Gedenknetzes ist die sogenannte Gedenkschwelle, eingelassen in die Straße, soll aber daran erinnern, dass an dieser Stelle der ehemalige Eingang zum Frauenaußenlager Sömmerda war. Und der vierte Bestandteil des Gedenknetzes ist die sogenannte Todesmarschstele. Diese Stele wollen wir nutzen, um zu reflektieren, wie ab 1945 in der DDR, in der Bundesrepublik, an das Thema Zwangsarbeit und KZ-Außenlager in Sömmerda gedacht wurde.
Die Eröffnung des Museums zur Zwangsarbeit im Nationalsozialismus ist ein wichtiges Zeichen. Denn die Aufarbeitung auch in Thüringen hat bisher nur punktuell stattgefunden oder beginnt gerade erst. Im Museum wird auch die Frage, was wurde aus den tausenden Menschen nach Kriegsende thematisiert. Die Franzosen, Briten oder Niederländer kehrten meist schon wenige Wochen später in ihre Heimatländer zurück. Anders sieht es bei den Osteuropäern aus. Besonders Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion kommen sprichwörtlich vom Regen in die Traufe. Sie werden argwöhnisch durchleuchtet und landen oft unter dem Vorwurf der Kollaboration im Gulag. Die, die nach Hause zurückkehren dürfen, werden mit Misstrauen behandelt und können über ihren Leidensweg nicht sprechen, werden nicht als Opfer des Nationalsozialismus behandelt, bekommen keine höheren Renten. Den schwierigsten Weg zurück ins Leben müssen die jüdischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter zurücklegen, sagt Jens-Christian Wagner.
Na, wir machen deutlich, dass es im Grunde in 50er und 60er Jahren eine sehr große Abwehrhaltung der deutschen Bevölkerung in Ost und West gegen eine Auseinandersetzung mit dem Thema Zwangsarbeit gegeben hat, mit unterschiedlichen Vorzeichen in Ost und West, aber der Unwille, sich gewissermaßen mit der eigenen Verantwortung auseinanderzusetzen, der war in Ost und West gleich ausgeprägt. Und tatsächlich kam der Anstoß, sich in den 90er Jahren kritisch mit dem Verbrechen Zwangsarbeit auseinanderzusetzen, weitgehend von außen. Es gab zwar Bürgerinitiativen, Geschichtswerkstätten, die seit den 80er Jahren sich darum bemüht haben, ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter einzuladen oder nach dem Motto Grabe, wo du stehst, sich mit der Geschichte des Zwangsarbeiterlagers neben der eigenen Haustür auseinanderzusetzen. Aber tatsächlich kam der Austausch überwiegend von der Impuls, sich mit dem Thema Zwangsarbeit auseinanderzusetzen, im Wesentlichen von außen, und zwar weil ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter nach der Wiedervereinigung Deutschlands vor amerikanischen Gerichten Sammelklagen eingereicht haben gegen deutsche Unternehmen, die es damals gab und die es heute auch noch gibt. Volkswagen, Opel, die großen Baukonzerne, die Commerzbank, wen auch immer. Im Grunde waren alle großen Konzerne, die es auch heute noch gibt, in das Verbrechen Zwangsarbeit involviert. Und angesichts dieser Sammelklagen vor amerikanischen Gerichten gab es zum einen die begründete Befürchtung deutscher Unternehmen, große Zahlungen leisten zu müssen an die Klagenden. Und zum anderen ging es um Ansehensverlust. Es gab Anzeigenkampagnen, jüdische Organisationen in den USA, für die Entschädigung der Zwangsarbeit eintraten, bis hin, dass sogar Boykott deutscher Unternehmen gefordert wurde. Und das war in einer auf Export ausgerichteten deutschen Wirtschaft natürlich ein Alarmsignal. Und in dieser Situation gründete sich die Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft, die mit dem Verweis auf humanitäre Überzeugungen gesagt hat, wir müssen jetzt Geld sammeln, um humanitäre Hilfszahlungen an ausländische Zwangsarbeiterinnen auf den Weg zu bringen. Es wurden dann insgesamt 5 Milliarden D-Mark, also 2,5 Milliarden Euro, gesammelt. Die deutsche Bundesregierung hat denselben Betrag noch einmal dazugegeben, sodass man am Ende 10 Milliarden Euro hatte. Und dieses Geld wurde als sogenannte humanitäre Hilfszahlung an noch lebende ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ausgezahlt, die aber, das war Voraussetzung für die Auszahlung, selbst kleiner Beträge von ein paar hundert Euro, eine sogenannte Verzichtserklärung unterschreiben mussten. Und zwar eine Erklärung, in der sie formal darauf verzichteten, weitere Rechtsmittel gegen deutsche Industrieunternehmen einzulegen. Das heißt, mit diesem Fonds der ehemaligen Zwangsarbeiterin Zahlungen von einigen hundert bis maximal 5.000 Euro gebracht hat, hat sich im Grunde die deutsche Wirtschaft freigekauft von der Gefahr, mit weiteren Klagen belästigt zu werden. Und das bezeichnen wir, und das ist unsere Quintessenz aus dieser Geschichte, als beschädigte Gerechtigkeit.
Beschädigte Gerechtigkeit. Mit diesen Worten endet die Kulturnacht zur Zwangsarbeit in Thüringen. Vielleicht habe ich Sie neugierig gemacht auf das Museum, aber vielleicht auch ermutigt, einmal genauer nachzufragen, wer vor Ihrer Haustür zur Zwangsarbeit gezwungen wurde. Ich danke meinen Gesprächspartnern. Es verabschiedet sich Dagmar Weidbrecht.
ARD